Nachrichten von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Dezember 1991.
Ja, hallo.
Ja, hallo, ne? Hier ist das Info, hallo draußen. Also, wir haben jetzt hier wieder noch ein paar Themen, die haben wir also die kommen jetzt in der Sendung, ne? Weil da sind so ein paar Sachen, die scheinen uns auch politisch, ne, ganz, ganz interessant. Und so, die handeln so, also ja, ich sag euch mal die Themen, von was es dann handelt. RDL News Show. Beschleunigungsgesetz, zu Tode rasen, zu Tode bauen. Währungsunion, was kommt nach der D-Mark? Weingarten, wer bezahlt wessen Zeche? Frauenradio, starke Töne im emanzipierten Äther. Jugoslawien, Bruder Krieg, nur durch Deserteure zu verhindern. Kurdistan, eine neue Katastrophe droht. Veranstaltungshinweis, der 100. Geburtstag von Nelly Sach. Und davor Kurznachrichten und im Studio Traudel und Andreas und Jörg für euch, wie immer, unter 31 028 zu erreichen. Ja, so oder so, die Erde wird rot, wie aber wird Radio Dreieckland werden oder wird es gar bleiben, wie es ist? Ist es nicht genug und ist genug genug oder nicht? Heute, also auch mal im Dienstagsinfo, mehr Fragen, als das zwei eindeutige Intro zu suggerieren scheint. Die Debatte jedenfalls, wie Radio Dreieckland eigentlich aussehen sollte, so oder wahrscheinlich doch ganz anders oder ob es etwa in Ordnung ist, so wie es im Moment ist. Diese Debatte jedenfalls tobt und wie ihr sicher in verschiedenen Sendungen mitbekommen habt, habt ihr auch morgen die Möglichkeit mitzutoben. Hörer- und Hörerinnenversammlung um 20 Uhr in der Fabrik im Vorderhaus. Klar ist, dass es wesentlich mehr Kritik und aber auch mehr Unterstellung über irgendjemands Absichten gibt, als derzeit konkrete Veränderungsvorschläge auf dem Tisch liegen. Für euch also immerhin die Möglichkeit, euch vehement in die Debatte von Radio Dreieckland einzumischen. Ein Radio, was sich ja auch immer als offenen Gesellschaftsfunk versteht, ihr, die Hörer oder Hörerin, also letztlich maßgeblich an dieser Diskussion auch zu beteiligt sein haben. Morgen 20 Uhr, Vorderhaus, Fabrik, ein kleines Fauxpas ist jetzt schon im Vorfeld passiert. Die Briefe, die an alle Mitglieder verschickt worden sind, zur Einladung eigentlich rechtzeitig von uns abgeschickt, sind im weihnachtlichen Posttrubel offensichtlich untergegangen. Die Briefe sind heute überhaupt erst rausgegangen. Ihr werdet also die Einladung morgen erst in euren Briefkästen finden. Trotzdem ganz sicher, Mitgliederversammlung und Hörer- und Hörerinnenversammlung morgen Abend, 20 Uhr, Vorderhaus, Fabrik, Habsburger Straße 9.
Unsere erste Kurzmeldung zum Thema DDR. Eine kleine Lesung aus einem Brief, geschrieben von einem alten Rentner. 80 Jahre ist er mittlerweile alt und er schildert seine ganz persönlichen Eindrücke zum Thema Schule. 10.000 Lehrer werden in Sachsen entlassen, weil sie den Kindern im Sozialismus Lesen, Schreiben und Rechnen gelehrt haben. Eine Frechheit sondersgleichen. Dies alles von dem jetzigen Kreisschulrat und Verbrecher, der selbst noch vor 10 Jahren Lehrer in Tschocken, Hartenstein war, dessen Eltern, große Nazis, 1950 zu euch geflohen sind und er vor 10 Jahren um Ausreise nachgesucht hat, um angeblich seine alten Eltern zu betreuen, was auch ohne weiteres genehmigt wurde. Bei euch, Lehrerstelle, flugs in die CDU und als Kreisschulrat nach Zwickau verschickt, um an unseren Schulen mit den Lehrern aufzuräumen. Nun, er und die Bildungsministerin von Sachsen, die aus Aue stammt und bis zu ihrer Berufung als Lehrerin in Aue war, haben schon genug Drohbriefe erhalten, sodass ihnen jetzt polizeilicher Schutz zugesprochen wurde. Das schwarze Schwein, wie es in einem Drohbrief heißt, behauptet, bei uns wären die Kinder von den Lehrern drangsaliert und benachteiligt worden, wo wir nachweislich der kinderfreundlichste Staat waren, für jedes Kind ein Kindergarten und Krippenplatz. Kostenlos. Man könnte noch mit 80 zur Pistole greifen.
Hallo, ich bin Marius Müller-Westernhagen.
Und ich, der Jörg vom Radio. Und bevor ihr gleich wieder abschaltet, soll euch jetzt versichert werden, dass es tatsächlich der freundliche junge Rocker aus Düsseldorf und der sympathische Radiomacher aus Freiburg sind, die hier zusammen im Radio sprechen.
Das klingt vielleicht nicht sensationell, ist es aber.
Weil solche Leute wie Westernhagen und ich normalerweise gerade zu Weihnachten höchstens Reklame für irgendwelche dubiosen Spendengeschäfte, Patenschaftsagenturen und Entwicklungsunternehmen machen, fast aber nie für freie Radios. Warum? Sie sind so selten. Beispiel Radio Dreieckland, das hat nun fast 15 Jahre auf dem Buckel, immer durch Mitglieder finanziert und seit 3 Jahren sendet es sogar legal. Die anderen, mehr oder weniger linken Radioinitiativen hier in der BRD wurden entweder gar nicht lizenziert oder haben Werbung im Programm und gehen trotzdem nach und nach baden.
Wenn sie überhaupt so alt werden. Finden Sie das normal?
Wohl kaum. Und deswegen bietet sich Radio Dreieckland jetzt auch ideal für ihre Weihnachtsspende an. Während andere Vereinigungen nur so viel dieser Spenden in die eigene Verwaltung stecken, dass diese ordentlich fett dabei wird, steckt Radio Dreieckland quasi alles in die Verwaltung und die Studioausstattung und wird doch nicht fett dabei. Der Witz ist nämlich, bezahlt werden nur Koordinationsaufgaben, die dann dem einzelnen Redakteur und der einzelnen Redakteurin die Infrastruktur bieten sollen, selbst gestaltet, selbst verwaltet, Sendungen zu machen.
Jetzt wird sein ganzes Lebensumfeld durch überschaubare Selbsthilfeprojekte unterstützt.
Und ihr natürlich auch. Und eben nicht nur ihr Lebens-, sondern ihr Arbeitsumfeld in Radio Dreieckland. Besser allerdings noch als einmalige Spenden zu Weihnachten sind Mitgliedsbeiträge. Mitglied im Freundeskreis zu werden, kostet gerade mal 40 Mark im Jahr für die, die wenig Geld haben und 80 Mark für Gutverdienende.
Und jetzt mal ehrlich, die hat Herr Meier doch genauso gut übrig wie Herr Müller-Westernhagen. Es kommt immer nur darauf an, wofür.
Für Radio Dreieckland. Volksbank Freiburg 93 20 20 2. 93 20 20 2. Spenden sind übrigens steuerabzugsfähig.
Bürgerwille ist den Machthabern in diesem Staat immer wieder ein Dorn im Auge, zumal er sich nicht selten als hinderlich, in deren Sinne versteht sich, erweist. Nur konsequent also, wenn auf Bundes-, aber auch Landesebene hier was geändert werden soll. Der Titel des Unterfangens: Gesetz zur Änderung des Straßengesetzes und des Landeseisenbahngesetzes zum Zwecke der Beschleunigung von Planungen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur oder auch weniger bürokratisch Beschleunigungsgesetz. Eben dieses ist auf Bundesebene schon recht weit gediehen. Bei Bauvorhaben, die vom Land durchgeführt werden, muss hierfür allerdings auch noch ein Landesgesetz her. Kritik hieran gibt es von Seiten der Umweltgruppen, aber auch von Initiativen, die sich schlicht etwas stärker demokratischen Strukturen verpflichtet sehen als die Landesregierung. Heute äußerten sich Vertreter des BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz, zum geplanten Landesbeschleunigungsgesetz. Sie kritisieren primär 2 Punkte. Zum einen scheint die Stuttgarter Regierung Widerstand gegen das Gesetz zu befürchten. Anders ist kaum zu erklären, wieso das Vorhaben in derartiger Eile durchgepeitscht wird. Erste Lesung ist übermorgen, 22. Januar dann Vorlage im Innenausschuss. Ende Februar ist bereits mit der zweiten Lesung die Verabschiedung bereits nach einem Vierteljahr geplant. Zum Vergleich, das Gesetz, das die Umweltverträglichkeitsprüfungen regelt, brauchte seinerzeit über 1 Jahr, um realisiert zu werden. Hauptsächlicher Kritikpunkt ist allerdings die Tatsache, dass das Beschleunigungsgesetz primär erleichterten Straßenbau, keineswegs den von Schienenstrecken zur Folge haben wird. Denn ein Landesgesetz gilt eben nur für Landesangelegenheiten. Michaela Ecker, Juristin beim BUND Freiburg, schildert, welche Vorhaben betroffen sind.
Nur Vorhaben nach dem Landeseisenbahngesetz, da dürfte es aber kaum Vorhaben geben, schon mangels Geld, die da verwirklicht werden könnten nach diesem Gesetz. Von daher drängt sich die Vermutung auf, dass das Ganze nur vorgeschoben ist, das Landeseisenbahngesetz, und es in Wirklichkeit um die Beschleunigung von Straßenvorhaben nach dem Landesstraßengesetz geht. Es wären also alle Landesstraßen und Kreisstraßen, die ausgebaut werden sollen.
Aber auch im Detail, so der BUND, steckt beim Landesbeschleunigungsgesetz der Teufel. Etwa, wenn geplante Fristen gründliche Untersuchungen überhaupt unmöglich machen. Oder, wenn hinfort die Öffentlichkeit von vornherein von der Diskussion der Vorhaben ausgeschlossen wird. Mögliche Konsequenzen schildert Klaus-Peter Gußfeld, auch er vom BUND.
Wenn die Landesregierung meint, mit Konfrontation statt mit Kooperation Projekte zu verwirklichen, wird dieser Schuss nach hinten losgehen. Ich würde einfach prognostizieren, dass hier mehr beschleunigt werden soll. Desto beschleunigter wird der Bürgerwiderstand gegenüber maßlos überzeugenden Projekten einfach zunehmen und es wird mittelfristig schwieriger sein, überhaupt was zu bewegen.
Maastricht und Währungsunion. Der Monroe-Klassiker River of No Return muss Helmut Kohl wohl vorgeschwebt sein, als er auf dem Weg nach Maastricht den Notizblöcklein der Journalisten seinen Weg ohne Umkehr als Leinlinie für die Währungsunion eingravierte. Ganz das geworden dürfte das nicht sein. Manche Kapitalistenhoffnung scheinen vorerst noch dünnhäutiger als die Zelluid-Träumchen aus der dafür zuständigen Fabrik bei Los Angeles. Erstens sind die Kriterien der währungsunierenden Länder so hoch angesetzt, dass bislang nur Frankreich, Luxemburg und Dänemark mithalten können. Großbritannien hätte zu hohe Inflation, die Bundesrepublik selbst zu viele Schulden und zu hohe Inflation. Griechenland und Italien würden gar über alle vier Hürden, Inflation, Schulden, Zinsen und Währungsstabilität, stolpern. Zweitens ist dann kein Wunder, dass jetzt eine neue Überprüfungsphase vor dem sich ewig binden eingebaut werden soll. In 5 Jahren soll die Geschichte nochmal gründlich durchdacht werden. Und wenn dann weniger Staaten Lust und Mittel haben mitzumachen, dürfen es 1998 ruhig auch weniger werden als die ursprünglich vorgesehenen 7 Länder. Aber mit den jetzt schon sauberen 3, also wie gesagt Frankreich, Luxemburg und Dänemark, und mit einem Deutschland, das sich auch in Maastricht eine Sonderrolle erkämpft hat, könnte dann einstmals vielleicht wirklich Maas, Memel, Adige und Belt die geografischen Eckpfeiler des sich reich ergießenden Ego-Stromes werden. Vielleicht so manche Hoffnung dort. Aber bis dahin geht noch viel Wasser den Bach runter und unumkehrbar, das zeigt auch Maastricht, ist gar nichts. Ein Kommentar zur Währungsunion von außerhalb der EG aus der Schweiz von einem Mitarbeiter von Radio Lora in Zürich.
Der im Vorfeld als historisch bezeichnete EG-Gipfel von Maastricht nimmt insbesondere für den deutschen Bundeskanzler Kohl, den französischen EG-Kommissionspräsidenten Delors sowie den niederländischen Premierminister Luppers, der die Konferenz führt, einen enttäuschenden Verlauf. Zwar einigten sich die 12 EG-Finanzminister darauf, auf den 1. Januar 1999 die Endstufe der Währungsunion zu erklimmen, doch wurden die Aufnahmekriterien derart hoch angesetzt, dass sie bis jetzt nur 3 der 12 EG-Staaten erfüllen. Nur die BRD, Frankreich und das kleine Luxemburg haben ein Budgetdefizit, das kleiner als 3%, und einen Schuldenstand, der kleiner als 60% des Bruttosozialproduktes ausmacht. Ausgerechnet die beiden EG-Länder, die dem Stabilitätskurs der deutschen Mark seit vielen Jahren getreulich gefolgt sind, haben kaum eine Chance, an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion teilzunehmen, wenn die strengen Zugangskriterien buchstabengetreu angewendet würden. Denn Belgien und die Niederlande haben nach EG-Maßstäben eine viel zu hohe Staatsschuld angehäuft. Dazu kommt, dass Spanien auf einem Finanzausgleichsfonds besteht, der die wirtschaftlich schwächeren Mittelmeerländer begünstigen soll. Im Moment wird dazu ein niederländischer Kompromissvorschlag diskutiert. Dieser wird allerdings zu einer neuen Belastung der reichen EG-Länder führen. Ob die Maastrichter Konferenz wirklich historisch gewesen ist, wird erst die Zukunft zeigen. Im Moment muss diese Frage eher mit Nein beantwortet werden. Den Kommentar sprach ein Mitglied des Infoteams des Alternativen Lokalradios Zürich.
Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Dezember 1991.
Hektische Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen. Pressemitteilung des Forum Maingarten 2000, die Umgestaltung ihres Stadtteils, Häusersanierung, Grünflächenanlage, Verkehrsberuhigung komme unter die Räder. Erklärung des neuen Regierungspräsidenten und ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Konrad Schröder. Die jahrelang geplante Sanierung des Freiburger Stadtteils Weingarten Ost könne im nächsten Jahr aufgrund von Verzögerungen der Stadt wohl nicht in Angriff genommen werden. Dementi von Oberbürgermeister Rolf Böhme. Die Stadt habe ihre Finanzierungsgrundlage rechtzeitig eingereicht. Soweit der Stand bis gestern Abend. Und heute Vormittag? Alle Aufregung seitens der Bewohner und Bewohnerinnen von Weingarten seien vorschnell und völlig umsonst gewesen. So tönt es einstimmig aus Regierungspräsidium und Stadt. Kleinere Missverständnisse seien mittlerweile beigelegt. Dazu der städtische Pressesprecher Hildebrand.
Das Regierungspräsidium Freiburg und der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg haben sich gestern nochmal bezüglich...
Da spinnt die Kassette. Sekunde. Ja, ihr kennt es von daheim, Bandsalat. Jetzt machen wir nochmal einen zweiten Versuch mit dem Pressesprecher
Freiburg
von der Stadt.
Und der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg haben sich gestern nochmal bezüglich der Sanierung Weingarten Ost zusammengesetzt. Und heute konnte eine gemeinsame Pressemitteilung herausgegeben werden, deren Wortlaut ich jetzt verlesen möchte. Vertreter des Regierungspräsidiums und der Stadt Freiburg haben die Finanzierung des Sanierungsprojektes erörtert und stellen fest, erstens, das Regierungspräsidium räumt dem Antrag nach wie vor oberste Priorität ein. Zweitens, die haushaltsrechtliche Absicherung der Sanierung ist bei der Stadt im bereits genehmigten Haushalt 1991-92 erfolgt und wird vom Regierungspräsidium anerkannt.
Alle Aufregung umsonst? Grund zur Skepsis ist wohl angebracht. Die Sanierung in Weingarten Ost wird mindestens 28 Millionen D-Mark kosten. Die Stadt hat in ihrem Haushalt bisher 5,6 Millionen Sanierungsgelder bereitgestellt. Sie erwartet, dass das Land 11 Millionen zuschießen wird. Und der Rest? Der soll von der städtischen Siedlungsgesellschaft getragen werden. Immerhin satte 12 Millionen. Und wer ist Geldgeber der Siedlungsgesellschaft, wenn Mietzahlungen die für sie anfallenden Kosten nicht decken können? Die Stadt. Die aber will ja nur 5,6 Millionen und nicht 17,6 Millionen D-Mark für Weingarten Ost rausrücken. Die Bewohnerinnen des Stadtteils sprechen vom Schwarze-Peter-Spiel auf ihre Kosten. Günter Rausch vom Stadtteilbüro Weingarten.
Und was da genau gespielt wird, überblicken wir nicht. Wir wissen es erst seit ein paar Minuten. Diehl hat eben hier angerufen, hat uns das mitgeteilt offiziell. Wir werden verlangen, wir haben heute Abend eine Sitzung, dass das Volumen von 28 Millionen, das wir eh als zu gering anzahlen, dass das nach wie vor voll erfüllt wird, egal woher die Gelder kommen. Uns ist dann wurscht, aus welchem Programm das finanziert wird, aber wir sagen, diese 28 Millionen waren das Minimum, um was überhaupt hier eingesetzt werden muss, um wenigstens das Notwendigste zu tun.
Angesprochen auf dieses Notwendigste kommt der städtische Pressesprecher Hildebrand dann doch auch etwas ins Schwimmen. Städtische Gelder gleich oder ungleich den Geldern, die auch die Siedlungsgesellschaft aufbringen kann?
Man muss die Finanzierung trennen. Sanierungsträger ist ja die Siedlungsgesellschaft der Stadt Freiburg. Und Sanierungskosten, der Anteil, der im Haushalt der Stadt Freiburg hängen bleibt, sind wie gesagt diese 5,6 Millionen. Der Zuschuss sollte 1 oder 6 Millionen Mark betragen. Und die restlichen Finanzierungen für die Sanierungsarbeiten, Fassadenarbeiten und so weiter, Instandsetzungsarbeiten gehen zulasten der Siedlungsgesellschaft.
Aus einer Stadtverwaltung mache viele städtische Gesellschaften mit eigenständigem Namen und eigener Finanzhoheit. Die Stadt wähnt sich aus dem Finanzschneider. Ob es ihr abgenommen werden kann? In Weingarten, so scheint es, ist diese städtische Verschaukelungspolitik durchschaut. Nochmals Günter Rausch vom Stadtteilbüro.
Allen hin und her, es wurden einmal 50 Millionen von der Stadt genannt. Es ist ja so, dass es einerseits um Modernisierung, Instandsetzung und um Sanierungsprogramme geht. Das heißt, es ist ein ganz großes Zahlenwirrwarr eigentlich. Um was es uns ging, waren die 28 Millionen jetzt sofort zu stemmen aus Bund, Land und Stadt, jeweils zum Drittel. Und darüber hinaus die notwendigen Instandsetzungsgelder, nämlich von 13 bis, je nachdem wie man es rechnet, 18 Millionen. Und wir denken, dass sich eigentlich dieser Schuss, den wir losgelassen haben, dass der sich bewährt hat, weil es wirklich alles aufgeschreckt ist. Und die Bewohner werden heute Abend wieder zusammenreden und sich überlegen, wie wir weiter am Ball bleiben. Wir haben bereits für Ende März eine Podiumsdiskussion noch vor den Landtagswahlen angesetzt, weil wir schon denken, dass das Land auch über den politischen Druck gezwungen werden muss, die Bewohnerforderung zu erfüllen. Wobei wir in erster Linie meinen, dass die Stadträte gefordert sind. Wir verstehen nicht, auch wie die Fraktionen sich bisher verhalten hatten, dass die im Grunde einstimmig dafür waren, die Hände in den Schoß gelegt haben. Und ohne die Bemühungen der Bewohner wäre die Sache nämlich längst die Bach runtergegangen. Und ich denke mir, dass auch da mehr Verantwortlichkeit von Seiten der Stadtratsfraktion gezeigt werden müsste, geschweige denn, dass die Siedlungsgesellschaft als Eigentümerin ein bisschen mehr sich darum kümmern müsste, wenn es ihr sehr wichtig wäre.
Wichtig sind der Stadt und ihren vielfältigen Untergesellschaften offensichtlich ganz andere Vorhaben. Wir möchten nur ganz kurz das Zentralmotiv für alle städtischen Einsparungen antippen, KTS oder Kultur- und Tagungsstätte. Die Sanierung in Weingarten Ost, geopfert auf dem Altar dieser KTS, genauso wie unzählige andere Projekte in Freiburg? Nun, aufgeschreckt war die Stadt und das Regierungspräsidium durch die Proteste der Bewohner und Bewohnerinnen, jedenfalls in den letzten Tagen. Ob damit aber bereits wirklich grünes Licht für die Sanierung in Weingarten Ost gegeben ist, scheint unklar. Es gibt da noch viele Stolpersteine, die manchmal durchaus bewusst ins Rollen gebracht werden. Stolpersteine wie Geldmangel bei der stadteigenen Siedlungsgesellschaft, Stolpersteine wie das hohe Zinsniveau oder Stolpersteine bei der Bezuschussung des Vorhabens durch das Land. Denn, wie meinte doch der Pressesprecher des Regierungspräsidenten, Herr Schelp, heute Vormittag?
Die Entscheidung fällt in Stuttgart, aber wir sind optimistisch. Aber wir sind optimistisch. Optimistisch.
Am vergangenen Wochenende fand das zweite Frauenradiotreffen statt, diesmal in Freiburg und auf Einladung von Frauen aus der Frauen- und Lesbenredaktion bei Radio Dreieckland. Radiofrauen aus 6 verschiedenen Städten waren gekommen, aus der Schweiz, aus der alten Bundesrepublik und der neuen. Allen ist gemeinsam, dass sie feministisches Radio machen oder machen wollen, in alternativen Projekten arbeiten oder gearbeitet haben. Gleichzeitig sind ihre Radiobedingungen sehr unterschiedlich. So senden die Frauen von Radio Lora aus Zürich 20 Stunden wöchentliches Frauenprogramm, die Frauen von der Dauerwelle Duisburg haben nur monatlich 52 Minuten Sendezeit zur Verfügung. Gearbeitet wurde am Wochenende in 6 thematischen Arbeitsgruppen vom Thema feministische Berichterstattung über das Thema Musik zum Thema Zusammenarbeit von Lesben und Heterofrauen beim Radiomachen. Heute Nachmittag im Studio von Radio Dreieckland berichteten uns 3 Teilnehmerinnen vom Radiofrauentreffen. Zunächst ging es um die Arbeit in den einzelnen Arbeitsgruppen.
Ja gut, dann erzähle ich mal von dieser AG Lesben-Hetera-Konflikt. Da ging es eigentlich weniger um einen Konflikt, es ging mehr um das Bedürfnis, dass Heteras sich auch mit Lesben-Themen befassen sollen. Dann ging es darum, wie solche Sendungen aussehen können oder sollen. Da gab es ziemliche Unterschiede zwischen den Lesben von den verschiedenen Radios. Herausragend waren die Lesben von Radio 100, die damals, als Radio 100 noch sendete, die Sendung Eldoradio gemacht haben. Am Beispiel der lesbischen Sexualität wurde diskutiert, ob und wie dieses Thema über den Äther soll und darf. Da waren zum Beispiel die Lesben von Radio 100 der Meinung, dass es auf jeden Fall thematisiert werden soll. Andere meinten wiederum, dass dieses Thema vielleicht nicht so direkt über den Äther soll, weil eben Männer zuhören.
Ja, dann gab es noch eine AG über experimentelle Sendungen, Humor und so weiter, in der war ich. Und ja, da haben wir eigentlich relativ viele Sendungsbeispiele erstmal gehört aus den verschiedenen Radios. Also ja, meistens Sendungsbeispiele über satirische Beiträge oder auch einfach humorvolle Beiträge. Wurde halt auch ziemlich viel gelacht und so. Und dann ging es halt hauptsächlich um die Frage, also erstmal die Frage, ist es überhaupt so, dass Frauen in Radiosendungen wenig Humor zeigen oder wenig humorvolle Sendungen machen? Aber die meisten Radios haben dann schon zugegeben, dass es so ist, außer den Frauen von Eldoradio, für die das eigentlich nicht so ein Problem war. Aber ich meine, Satire und Humor hat natürlich auch viel mit Professionalität zu tun. Gerade satirische Sendungen müssen echt unheimlich professionell sein. Und da haben es die Eldoradio-Frauen einfach ziemlich drauf. Ja, und die Frage, wenn es so ist, dass Frauen wenig Humor zeigen, warum das so ist, da gibt es dann halt verschiedene Aspekte. Einfach, dass wir die Schlechtigkeit der Welt einfach zu ernst nehmen und nicht über uns selber lachen können und vielleicht auch diese Gratwanderung, sich zwar über sich selbst lustig machen zu können, sich aber nicht in Dreck zu ziehen und gleichzeitig zu zeigen, dass es einem schon ernst ist. Eine Frau meinte dann auch, dass einfach eine witzige Sendung auch besser hängen bleibt bei den Hörerinnen. Dann vielleicht noch wurde noch der geschlechtsspezifische Aspekt angesprochen, dass auch Mädchen gerade halt beigebracht wird, artig zu sein und halt gerade nicht irgendwie frech zu sein oder lustig. Ja, und also wir haben eigentlich, ja, wir hatten das Ergebnis, dass wir fast zusammen noch eine satirische Sendung gemacht haben, hätten, aber woraus dann nichts geworden ist.
Vielleicht jetzt noch als letzten Eindruck von den Arbeitsgruppen noch was zu der Frage feministischer Berichterstattung.
Ja, feministische Berichterstattung ging es in dieser AG um die Frage, was eigentlich der feministische Blickwinkel vor allen Dingen in Nachrichtensendungen ist. Es ging darum, ob die typischen Frauenthemen und die Situation von Frauen darzustellen, ob das genügt. Es wurde gesagt, dass wichtig sei, die patriarchalen Herrschaftsverhältnisse in Sendungen zu entlarven und auch, dass der Umgang, der kritische Umgang mit Interviewpartnerinnen wichtig ist. Das heißt, dass die Tatsache, dass man eine Frau als Interviewpartnerin hat, dass es nicht heißt, dass damit die unterschiedlichen politischen Positionen rausfallen dürfen.
Es waren jetzt ja recht unterschiedliche Frauen auf dem Frauentreffen aus unterschiedlichen Radiozusammenhängen. Kann man denn irgendwie von Resultaten oder Ergebnissen des Treffens sprechen?
Also ich finde, ein großes, wichtiges Ergebnis ist einfach schon, dass so ein Austausch unter verschiedenen Projekten, unter verschiedenen Frauen so läuft, mit all den Unterschiedlichkeiten, die einfach bestehen zwischen so Radios wie zum Beispiel dem Radio 100, Ex-Radio 100, was professionell und auch kommerziell gearbeitet hat, und dann so einer Radioinitiative, wie es in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel in Duisburg, nur möglich ist. Also der Austausch an sich ist schon sehr fruchtbar. Also da würde ich auch sagen, dass sowohl die Frauen, die schon lange in dem Bereich arbeiten, professionell sind, was davon haben, mit eher Anfängerinnen oder Frauen, die eben anders in ihren Projekten arbeiten, zu tun haben, als auch eben die anderen Frauen, die noch nicht so lange jetzt bei so einem Radioprojekt dabei sind, unheimlich viel lernen können, einfach durch diese großen Erfahrungen, die dann irgendwie so eingeflossen sind in das Radiotreffen, in den unterschiedlichen AGs.
Ja, wie ist es denn mit den weiteren Zielvorstellungen von euch? Also die Stichwort ist vorhin gefallen, Vernetzung von Frauen aus unterschiedlichen nicht kommerziellen Radioprojekten. Wie sieht es damit aus? Wurde dazu auch was diskutiert?
Da gab es dann am Sonntagvormittag dazu noch eine Arbeitsgruppe. Da haben wir uns dann nicht mehr aufgeteilt in verschiedene kleinere, sondern sind in der großen Runde sitzen geblieben und haben einfach zusammen überlegt, was wir nötig finden an Vernetzung, an weiterer Zusammenarbeit. Und es ist für alle also sehr klar, dass die erwünscht wird. Die Frage ist natürlich, wie wird's umgesetzt? Also wie können wir uns gegenseitig in den verschiedenen Städten Nachrichten zukommen lassen zu bestimmten Themen? Ein Beispiel ist hier zum Beispiel der 8. März. Da lief zum Beispiel letztes Jahr von verschiedenen Radios aus, liefen Interviews mit Frauen eben aus diesen Radios in anderen Städten. Und es war eigentlich eine sehr tolle Erfahrung, dass so Frauen sich gegenseitig als Korrespondentinnen so dienen können in dem Fall. Aber die Zusammenarbeit kann eben auch noch auf anderer Ebene laufen. Angesprochen wurden zum Beispiel die Aufteilung oder die gemeinsame Anschaffung von Abonnements von Fraueninformationsquellen quasi, also von Zeitschriften oder von Nachrichten über Frauenpresseagenturen, wo wir zusammenarbeiten können, uns gegenseitig Informationen liefern können. Was ganz klar ist, dass solche Treffen weiterhin stattfinden sollen. Also es wird von allen erwünscht und auch das nächste ist quasi schon in Planung. Es wird nächstes Jahr in Nürnberg bei den Frauen von Radio Z von der Dauerwelle stattfinden.
Ja, dann danke ich euch für die Information. Ich weiß auch, dass bei Radio Dreieckland im Frauen- und Lesbenradio nochmal ausführlicher innerhalb einer der nächsten Dienstage über das Radiotreffen berichtet wird. Also alle, die es interessiert, reinhören.
Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Dezember 1991.
In puncto Krieg in Jugoslawien zeigt sich die westdeutsche, so friedensliebende Linke ein bisschen wie paralysiert. Die Position scheint doch etwas verworren. Für oder gegen wen soll Mensch da schon sein? Auf der Straße gehen etwa oder gar gegen diesen Krieg einschneidenderes Unternehmen und wenn dann, wie gesagt, für und gegen wen. Etwas aktiver vielleicht auch, weil sie näher dran sind, zeigt sich die Wiener Linke. Ein Gespräch mit Peter Steyer von der Wiener Gruppe Wehrdienstverweigerung. Jetzt im Anschluss, wir führten das Gespräch heute Mittag bzw. heute Spätabend. Es blieb nicht mehr genug Zeit zum Schneiden. Ich hoffe, es ist trotzdem interessant genug. Die Einstiegsfrage ging dahin, dass die Gruppe Wehrdienstverweigerung am Wochenende Besuch einer Anwältin aus Belgrad hatte. Sie verteidigt dort Deserteure und ich fragte Peter Steyer zuerst, wie es denn überhaupt zu dem Kontakt mit der Anwältin gekommen ist.
Sie ist an sich vom österreichischen Rundfunk zu einer Diskussion eingeladen worden und wir haben dann Kontakt mit ihr aufgenommen und haben von unserer Beratergruppe mit ihr mal sprechen wollen, was ihre Probleme sind. Wir wollten vor allem Kontakt zu Deserteuren in Belgrad selbst aufnehmen, die sich dort verstecken. Mhm. Sie hat als wichtigstes Problem jetzt in der nächsten Zeit angeführt, dass die ersten Prozesse in Belgrad stattfinden werden und es da sehr wichtig wäre, auch internationale Beobachter, Rechtsanwälte aus Wien oder aus anderen Teilen Europas da hinunterzubringen, damit da ein halbwegs korrektes Verfahren abgehen kann.
Kommen wir vielleicht nachher auf die Prozesse zurück, jetzt erst zum Rahmen der Kriegsdienstverweigerung dort. Es war auch hier in den Zeitungen zu lesen, dass einige Armeen, zum Beispiel die serbische, ganz große Probleme hätten, dass sie den Durchschnittslohn verdoppelt hätten, dass sie weitere Gratifikationen gewähren müssen, um der doch relativ starken Kriegsdienstverweigerung Einhalt zu gebieten. Lässt sich denn das abschätzen, um wie viele Leute sich da handelt, die insgesamt in Jugoslawien oder dem, was von Jugoslawien noch übrig ist, den Kriegsdienst verweigern?
Für die Volksarmee, glaube ich, kann man sagen, dass in der Vojvodina, wo sehr, allgemein mobil gemacht wurde, auf jeden Fall mehr als die Hälfte der Einberufenen den Einberufungsbefehlen nicht gefolgt sind. Es ist in Wien so, dass die meisten von dieser ungarischen Minderheit, die dort lebt, da nach Wien geflohen sind und die eigentlich zum Teil, wo ganze Dörfer desertiert haben. Aus Montenegro gibt es eine Zahl, dass 12.000 Reservisten verweigert hätten. Das ist bei einer Gesamtbevölkerungsanzahl von einer 500.000 sicher auch sehr viel. Diese Zahl stammt von einem Dichter, der inzwischen im Asyl in Ljubljana lebt. Hm. Und für Belgrad gibt es die Zahl von 85% Verweigerern und für das Land in Serbien von rund die Hälfte der Leute, die verweigern. Man darf das jetzt irgendwie nicht zu euphorisch sehen, glaube ich. Es gibt gleichzeitig auch Bewegung in Richtung freiwillige Meldung in diese paramilitärischen Einheiten. Eine relativ neue Zahl aus Kroatien, die wir von der Vlasta Jalusic aus Ljubljana erhalten haben, ist, dass dort auch bei den Aushebungen der Nationalgarde, ja, fast jeder zweite, zumindest in Zagreb, auf selektiv verbreitete Einberufungsbefehle, ja, dass jeder zweite dort auch nicht gefolgt sei. Und es dürfte auch da eine relativ starke Flüchtlingsbewegung von Deserteuren in Gang gekommen sein, die vor allem nach Slowenien geht.
Jetzt nochmal, um das klarzustellen, betrifft es nur die Bundesarmee und sind es dann quasi politische Entscheidungen, die sich gegen einen Anspruch, der ja immer wieder hier auch thematisiert wird, der Serben richtet? Oder ist es eine allgemeine Verweigerungshaltung, die sich überhaupt dagegen richtet, bei einer der kämpfenden Parteien mitzukämpfen?
Also aufgrund dieser jüngsten Berichte aus Kroatien würde ich das eher auf eine allgemeine Verweigerungshaltung zurückführen, würde mir aber nicht zutrauen, das ganz zu verallgemeinern jetzt auf jede Republik. Ich glaube, dass zum Beispiel in der Vojvodina, mit denen wir Kontakt haben, dass dort schon auch eine politisch-pazifistische Gesinnung besteht. Die sagen schon so grundsätzlich, wir wollen nicht auf Jugoslawen schießen zum Beispiel. Ja. Das ist sicher in Montenegro ganz anders. Da gibt es auch unter den Deserteuren diesen Nationalismus und eine sehr aufgeheizte Stimmung. Und ich denke, auch in Kroatien ist das eigentlich eine Flucht vor dem Krieg in erster Linie. Ja. Das heißt, eher eine allgemeine Verweigerungshaltung, würde ich so einschätzen. Aber bin mir nicht ganz sicher. In Bosnien, glaube ich, ist es eine politische Haltung, die ja sogar von der Führung gestützt ist. Das muss man ja sehen, dass der Republikspräsident Izetbegović dort zur Desertion aufgerufen hat sogar. Und dass da sicher auch eine sehr große Bewegung in Gang ist für die Verweigerung in der Bundesarmee.
Lässt sich denn jetzt auch aus dem Umgang der Politik und des Militärs mit Desertion, sprich mit den Verfahren, die drohen, mit den Urteilen, die schon verhängt sind, lässt sich daraus irgendwie schließen, für wie gefährlich sie Desertion im Moment halten?
Also Tanja Petova hat uns berichtet, und das ist eigentlich sehr erschreckend, dass die Deserteure bis jetzt keine oder wenig Verfahren erhalten haben. Wenn, dann sind sie in Militärhaft gekommen und sehr rasch dann an die Front geschickt worden. Sie befürchtet, dass die Leute in der Volksarmee, relativ vor allem die Leute, die also keine Protektion aufgrund einer politischen Funktion oder dergleichen genießen, dass diese Leute sofort an vorderste Front gestellt werden und dort natürlich in größter Lebensgefahr sind. Diese Praxis legt auch nahe, dass man durchaus versuchen soll und auch ich glaube auch, dass man Chancen hat, das Asylrecht für geflohene Deserteure durchzusetzen.
Nochmal kurz die Nachfrage, kann sie es denn irgendwie einschätzen, wie die Militärführungen, wie gefährlich sie die Desertion einschätzen? Also dass dadurch, dass das praktisch so eine breite Bewegung werden könnte, dass tatsächlich dieser, ich weiß nicht, ob es in Österreich diesen Spruch gibt, es gab es hier mal in den 70er Jahren in der Friedensbewegung, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Also dass sowas tatsächlich in einem bestimmten Effekt passieren könnte.
Ich glaube schon, dass es für sehr gefährlich gehalten wird. Es hat den Fall des sozialdemokratischen Parteivorsitzenden der Vojvodina, Nenad Čanak, gegeben, der auch aufgerufen hat zur Verweigerung und der sehr rasch verhaftet wurde und von dem man jetzt nicht genau weiß, wo er sich aufhält. Das heißt, die Symbolfiguren sind relativ rasch festgesetzt worden, bei denen befürchtet man auch, dass sie zwangsmobilisiert worden sind. Gerade bei dem Nenad Čanak ist es nicht sicher, ob er in einem Militärgefängnis sitzt oder an der Front, wo ist. Ne? Insofern wird es sicher für sehr gefährlich gehalten. Besonders, dass man die Sprache, also jeder Deserteur, der irgendeine politische Sprache findet für seinen Akt, dass man die einmal verschwinden lässt. Das ist, glaube ich, schon ein Symptom dafür. Ne?
Grundsätzlich hier in der Bundesrepublik herrscht sehr große Unzufriedenheit, auch innerhalb der Linken, weil eigentlich sehr unklar ist, was man tun kann, wo man irgendwie irgendeine Art von Beitrag leisten könnte, diesen Bürgerkrieg in Jugoslawien mit zum Ende zu bringen. Ist es denn jetzt mit dieser Veranstaltung, die ihr gemacht habt, mit der größeren Nähe, die ihr von Wien aus habt, ist es für euch ein bisschen einfacher, da sowas wie Solidaritätsarbeit zu leisten in Bezug auf Jugoslawien?
Im Moment schaut es relativ gut aus. Es hat bis jetzt sehr schlecht ausgesehen. Wir haben im Sommer bis in den Herbst hinein so etwas wie ein nationales Erwachen einer österreichischen Seele miterleben müssen und eine Parteinahme der Regierung und aller Parteien, ja, für Slowenien und Kroatien vor allem. Jetzt beginnt es langsam auch in der Friedensbewegung und unter Gastarbeitern selbst, ja, dass sowas wie eine Solidaritätsbewegung sehr konkret mit dem Geben von Unterkünften, mit Beratung, mit direkter Hilfe, aber auch mit politischer Aufklärungsarbeit und mit Unterstützung für Friedensinitiativen dort selbst, ja, in Zagreb, in Belgrad, dass das beginnt. Ich glaube, dass es ein ganz guter Ansatz ist, diese Deserteursbetreuung in den jeweiligen Ländern zu machen. Erhoffen auch einiges von dem einen oder anderen Asylverfahren, das man musterartig vielleicht durchzusetzen versuchen wird, nicht?
Was wird denn in Belgrad von solchen Blauhelm-Einsätzen, auf die die UNO im Moment so dermaßen setzt, gehalten?
Sie hat das im Moment eigentlich für ziemlich hoffnungslos, wobei ich glaube, dass das bei ihr auch eine deprimierte Stimmung einfach ist. Sie glaubt eigentlich nicht, dass der Krieg bald zu Ende gehen kann. Und ihre einzige Hoffnung ist, dass die politischen Führungen in Serbien und in Kroatien über kurz oder lang die Legitimation verlieren und von einer Opposition davon gejagt werden können. Aber Blauhelme oder dergleichen sind zumindest kurzfristig für sie, glaube ich, keine Strategie.
Was würdet ihr denn so als Mittlerposition jetzt erstmal national betrachtet zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Jugoslawien hier einer bundesdeutschen Friedensbewegung empfehlen? Wo könnte sie denn was tun, wenn sie was tun möchte?
Ich persönlich glaube, dass es ganz wichtig wäre, in Deutschland, Österreich und Italien von die Regierung zu kritisieren mit dieser Anerkennungslinie für Slowenien und Kroatien. Ich bin auch darin bestärkt worden von der Tanja Petova. Insofern, als sie sagt, es geht nicht darum, dass man jetzt eine Linie vertritt für Zusammenhalten oder für Zerfallen, sondern es geht darum, dass man Bedingungen schafft für den Tag danach, dass überhaupt noch eine Verhandlung möglich ist, dass man irgendeine Art von Lösung findet. Und da ist das sicher Bärendienst, sowohl von der österreichischen Regierung, vor allem von dieser, aber auch von der deutschen und der italienischen. Und da wäre es ganz wichtig, dass eine Friedensbewegung einmal dagegen aufzutreten sich getraut, glaube ich.
Aus den Augen, aus dem Sinn, ist zu vermuten beim Thema Kurdistan. Seit die Bilder von CNN aufgehört haben, über die hiesigen Bildschirme zu flattern, seit aus dem US-Erzfeind Saddam Hussein wieder ein Verbündeter wird, erlahmt auch das öffentliche Interesse am Schicksal des kurdischen Volkes. Sehr zu Unrecht vielleicht feststellen kann, wer sich mit der aktuellen Situation im Grenzgebiet zwischen Irak, Iran und der Türkei beschäftigt. So hat beispielsweise das Regime von Saddam Hussein zu seiner schon jahrelang praktizierten Verfolgungspolitik gegen Kurdistan zurückgefunden. An allen Grenzen zu Kurdistan eröffnete die irakische Armee offensive Positionen, Dörfer wurden gestürmt und Menschen verschleppt. Was den Kurden und Kurdinnen bleibt, ist die abermalige Flucht, derzeit in erster Linie in die türkisch besetzten Gebiete. Nicht selten treffen allein in einer Nacht 3000 Menschen an ihrem Zielort, etwa der als sicher geltenden Stadt Rania, ein. Die meisten von ihnen müssen dann in Zelten oder ähnlichen Provisorien Unterschlupf finden, angesichts des nahenden Winters ein katastrophaler Umstand. Was das Regime in Bagdad wiederum nicht im geringsten beeindruckt, dort geht es ganz nach US-Manier um die militärische Sicherung eines freien Zugangs zu den Ölquellen, und die liegen eben auf kurdischem Gebiet. Weswegen seit Monaten immer wieder demonstriert wird, oftmals mit dem Verlangen, die Tätigkeit der Vereinten Nationen nicht, wie ursprünglich geplant, im Dezember zu beenden. Gleichzeitig wird die UNO aufgefordert, sich international an die irakische Regierung zu wenden, um diese zu zwingen, den mörderischen Beschluss gegen die Zivilbevölkerung zu beenden. Zur Situation der Flüchtenden sprachen wir mit einer Mitarbeiterin von Medico International. Sie war kürzlich selbst in Kurdistan und verfügt auch aktuell über recht gute Informationen.
Die Situation spitzt sich allmählich, aber sicher dramatisch zu. Und zwar ist es ja so, dass die Leute nicht mehr in großen Flüchtlingslagern leben, sondern zurückgegangen sind in die Gebiete, aus denen sie vor mehreren Jahren vertrieben wurden, also Halabscha und als Stichwort. Das sind aber Gebiete, in denen praktisch nur Trümmerstädte existieren, nur also alles zertrümmerte Dörfer, und wo Leute sich aus den Resten irgendwelche Hütten gebaut haben, zum Teil in Zelten leben. Dazu kommt, dass es seit Anfang November eine ganz strikte Blockade der irakischen Regierung gegenüber dem kurdischen Norden gibt. Das heißt, keinerlei Lebensmittellieferungen, Diesel, Benzin und so weiter werden durchgelassen. Absolute Versorgungskrise. Und jetzt ist aber auch definitiv der Winter eingebrochen. Und im Moment, wir haben von unseren Kollegen vor Ort gehört, dass es teils ununterbrochen regnet, also ganze Berghänge ab runtergerutscht sind und Leute buchstäblich im Schlamm stecken. Das heißt, man kann sich das natürlich vorstellen, wenn man im Zelt lebt und tagelanger Regen kommt, teilweise es auch sehr kalt wird und nachts anfängt zu gefrieren.
Wie ist es nach dem Golfkrieg? Sind ja Schutzzonen eingerichtet worden. Jetzt gibt es Forderungen der Kurden und Kurdinnen, diese Schutzzonen zu erweitern. Was steckt denn dahinter?
Ja, die Forderung ist, dass die Schutzzone vom 36. auf den 34. Breitengrad ausgedehnt wird. Und zwar geht es dabei vor allem darum, dass Kirkuk in die Schutzzone mit eingeschlossen wird. Denn im Moment gibt es große Übergriffe gegen Bevölkerung in Kirkuk. Es gibt Massenverhaftungen. Und die Leute in Kirkuk sind überhaupt nicht versorgt. Es gibt sehr viele Flüchtlinge aus Kirkuk, zum Beispiel Richtung Rania. Und es gibt keine UN-Vertretung dort und das ist auch ein Teil der Forderung.
Wie sieht denn derzeit die Politik der irakischen Regierung gegen das kurdische Volk aus?
Das eine ist diese Blockade, die ich schon erwähnt habe. Das andere ist aber auch also permanent stattfindende militärische Angriffe auf Zivilbevölkerung, auf die Peshmerga-Kontrollpunkte. Denn versucht die mindestens auf jeden Fall die Kontrolle der größeren Städte Süleymaniyah und Arbil wieder zurückzuerobern.
Insofern ist die Situation der kurdischen Menschen bedrohlich wie eh und je. Ärgerlich also, dass die gesamte Thematik von der offiziellen Presse wieder derart fallen gelassen wurde. Zumal politische Aktivitäten des kurdischen Volkes in vielfältiger Weise stattfinden. Beispielsweise in Gestalt von Massendemonstrationen und Blockaden. Informationen vom Kurdistan-Informationszentrum aus München.
Wir haben vorhin ein Telefonat mit unserer Mitarbeiterin in der Stadt Rania geführt. Und die hat uns also über die neuesten Ereignisse also in Kurdistan, Irak also erzählt. Es sieht so aus, dass in den letzten Tagen verschiedene Aktionen vor den UNO-Büros in verschiedenen Städten wie Süleymani, Rania, Pyongyang, Hawler stattfinden. Die Forderungen der Menschen sind die Rückkehr der Obdachlosen, also die Menschen aus Kirkuk, die zurzeit mehr als 50.000 Personen sind und keine Bleibe also in den Gebieten haben. Mit einer Garantie durch die UNO soll diese Menschen wieder in ihren angestammten Gebieten zurückkehren. Hinzu kommt es, dass man Forderungen stellt, dass die UNO eine bessere Schutz und eine bessere und effektivvollere Maßnahmen für die Flüchtlinge also einsetzen soll. Und die Zahlen, also die sie uns also erreicht haben, sind zurzeit ca. 2 Millionen Menschen, die an diesen Aktionen daran beteiligt sind.
Was denkt ihr, sind die Unterstützungen, die von der Weltöffentlichkeit, insbesondere von der UNO, stattfinden, sind die bisher effektiv gewesen? Bringt die UNO tatsächlich mehr Sicherheit für die Menschen?
Die UNO bringt in dem Sinne eine Sicherheit für die Menschen, indem dass sie also praktisch mit ihren Hilfsmaßnahmen die hungernden Menschen also praktisch vor Ort und Stelle also helfen. Politisch bringt also für diese Menschen oder für das kurdische Problem nichts, also weil die UNO bis heute sich also an jegliche Stellungnahme für die Sache der Kurden also raushält. Und das sind auch Forderungen, die Menschen also stellen, dass die UNO auch an diesem politischen Prozess wie bei den anderen Beispielen in der Welt also auch daran teilnimmt.
Die Wirtschaftsbeziehungen von der Bundesrepublik von hierzulande nach Irak zu dem irakischen Regime, die waren ja nur kurzfristig gestört während eben der heißen Phase von dem Golfkrieg. Mittlerweile ist ja das Regime um Saddam Hussein ja wieder salonfähig eher geworden. Wie beurteilt ihr sowas denn?
Also das Regime ist unserer Ansicht nach an dem Moment salonfähig geworden, an dem also nach Ansicht also der Alliierten der Krieg also aufgehört hat. Das heißt nicht, dass wir für den Krieg plädieren, aber man hat einen Krieg nicht gegen das Regime also geführt, sondern gegen die Bevölkerung in Irak, gegen die Kurden und gegen die Araber. Das heißt, dass sie praktisch geschafft haben, die Lebensgrundlagen der Menschen also dort zu zerstören. Und die Menschen also sind zurzeit wieder mal angewiesen darauf, also von der Regierung also was zu kriegen. Und die Hilfsmaßnahmen, die praktisch Irak also erreichen, landen letztendlich also beim irakischen Militär und bei den irakischen Machthabern.
Schwierigkeiten, sich mit antikurdischen Regimes anzufreunden, hat man hierzulande in Bonn ja ohnehin nicht. Siehe die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit dem türkischen Regime. Egal, ob offen faschistisch wie noch vor einigen Jahren oder verdeckter wie gegenwärtig. Zentrales Anliegen im Kampf gegen die kurdische Befreiungsbewegung ist in Ankara die Bekämpfung jedweder, wie es heißt, separatistischen Aktivität. So heißt es im türkischen Gesetz Nummer 3713. Alle Aktionen von Mitgliedern einer Organisation, die darauf abzielen, die staatliche Autorität zu schwächen, sind terroristisch. Kein Wunder also, dass, wie letzte Woche im Info berichtet, selbst Parlamentsabgeordnete als Terroristen eingestuft werden, allein weil sie, wie in diesem Fall, sich der kurdischen Sprache bedienen. Kein Wunder also, dass von kurdischem Boden aus der Kampf gegen die umliegenden Regimes auch militant geführt wird. Seit neuerem auch in westtürkischen Städten, etwa in Gestalt von Angriffen auf Militäreinrichtungen in Ankara, auf NATO-Basen oder auch auf Einzelpersonen in höheren Militärebenen. Für die Kurden, so das Büro der kurdischen Arbeiterpartei PKK in Bonn, bleibt allerdings ein konkreter Anlass darauf zu hoffen, dass der Kampf für Kurdistans Befreiung aktuell etwas mehr Chancen auf Erfolg haben dürfte. Der Kampf gegen Einrichtungen, etwa aus der BRD, wird hierzulande wohl so ernst genommen, dass sich Staat und Industrie mittlerweile Gedanken machen, wie man sich mit der PKK abstimmen könne. Offenkundig ein Eingeständnis, dass 30 Millionen Kurden und Kurdinnen eben doch keine Randgruppe sind, die sich zwischen nationalen und Großmachtinteressen so leicht zerreiben lassen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Dezember 1991.
Relativ kurzfristig erreichte uns heute Nachmittag einen Anruf, dass Flüchtlinge, die sich hier in Freiburg aufhalten und sich noch in relativer Sicherheit vor Abschiebungen wähnten, dass sie diese Sicherheit wohl sehr zu Unrecht getragen haben. Näheres hierzu jetzt von einem Mitarbeiter des Donnerstags Anti-Abschiebe-Infos.
Und das passt auch ganz gut zu den beiden vorangegangenen Beiträgen, nämlich die Situation in Jugoslawien und in Kurdistan, weil unter anderem auch aus beiden Ländern Flüchtlinge in der BRD sind, auch in Freiburg. Letzte Woche noch hat sich die Stadt Freiburg vollmundig erklären lassen, dass ihr erhebliche Bedenken gekommen seien, wenn es um Abschiebungen von Flüchtlingen hier aus der Stadt Freiburg in die ehemaligen DDR, in die sogenannten 5-9 Länder gehen soll. Das war am Donnerstag. Da stand ja auch noch das Fest auf dem Flugplatz, Motto Miteinander leben in der Stadt, bevor wo die Stadt so schön einträchtig die Integration von Flüchtlingen in das nette Leben forderte. Diese Woche sind nun diese erheblichen Bedenken auch bei der Stadt nicht mehr vorhanden. Oder waren sie sowieso nur vorgebracht, um die Öffentlichkeit zu beruhigen? Diese Woche sind die nackten Fakten nämlich auf dem Tisch. Einige Familien aus der Stadt Freiburg, die noch am Samstag so sorgsam umhegt worden sind, sollen noch diese Woche, konkret morgen, Mittwoch, abtransportiert werden. Mit bei dieser Aktion in die 5-9 Länder dabei ist auch das Landratsamt. Auch die wollen kräftig abtransportieren. Und alle versichern gleichzeitig, es werde doch alles mit rechten Dingen zugehen. Keine Familie werde auseinandergerissen. Dafür ist dann nur die Großmutter einer Großfamilie betroffen, zum Beispiel. Diese Großmutter hatte vor kurzem noch einen Herzinfarkt, was den Behörden wohl ziemlich egal ist. Dass sie eventuell auch für die Kinder mit zuständig ist in dieser Familie, wen stört das schon? Im Moment ist die Situation so, dass für diese Großmutter ein Aufschub von 4 Wochen erreicht worden ist. Trotzdem, die Stadt, keine Familie werde auseinandergerissen. Dafür werden dann die Familien gleich ganz mit allen zusammen abtransportiert. So auf dem Flugplatz St. Christoph, wo 7 jugoslawische Familien auf dem Programm stehen. Nunmehr soll als letzte Möglichkeit morgen ein Eilantrag beim Verwaltungsgericht gestellt werden. Knapp 20 Stunden Vorbereitungszeit für den Abtransport, irgendwohin in die 5-9 Länder. Das schöne Image der Stadt Freiburg, gestern noch künstlich gewoben, ist heute schon wieder zerrissen. Auf der Strecke bleiben die Flüchtlinge, die in der Statistik als zu viel auftauchen. Übrig bleiben Frustration und Angst.
Vor genau 100 Jahren wurde die Dichterin Nelly Sachs geboren. Als deutsche Jüdin musste sie im Mai 1940 das faschistische Berlin Richtung Schweden verlassen, gerade noch rechtzeitig mit dem letzten weggehenden Passagierflugzeug. In einer ärmlichen Stockholmer Wohnung schrieb sie dort 1944 und 1945 die Gebete für einen toten Bräutigam, gewidmet ihrer bis heute unbekannten großen Liebe, die wohl von den Nazis in Konzentrationslagern ermordet wurde. 1947 veröffentlicht sie im Aufbauverlag ihren ersten Gedichtband »In den Wohnungen des Todes«. Gedichte entstanden in ihrer Exilwohnung in Stockholm. 10 Jahre später, also 1957, wird sie ausländisches Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Sie, die längst die deutsche Staatsbürgerschaft gegen die schwedische eingetauscht hat, wird von Enzensberger, Hamm und Anders in Stockholm besucht. 1966 kommt sie mit dem israelischen Erzähler Samuel Agon zusammen den Nobelpreis für Literatur. Die Frau, die immer wieder zur Symbolfigur der deutsch-jüdischen Versöhnung gemacht wurde, konnte dieser Geschichtsentwältigung nie gerecht werden. Mit dem Beginn des Eichmann-Prozesses 1961 verstärken sich ihre Verfolgungsängste. Sie selbst hat das Gefühl, in die Psychiatrie vor der Gefahr durch Eichmanns Rächer fliehen zu müssen. 1970 stirbt die Schwedin gewordene jüdische Dichterin in Stockholm. Ihre Arbeit wurde sowohl als avantgardistisch wie auch als archaisch eingestuft. Im Rahmen eines Projektes Erinnern und Begegnen wird heute im Erzbischöflichen Seelsorgeamt eine avantgardistisch geprägte Geburtstagsfeier zu ihren Ehren gegeben. Birgit Speck, eine der beiden Aufführenden, schildert ihr Anliegen bei dieser avantgardistischen Geburtstagsfeier wie folgt.
Also einerseits hat uns die derzeitige Situation der Ausländerfeindlichkeit sehr betroffen, unter anderem auch die Aussage von einem jüdischen Künstler in Frankfurt, der sagt, dass einige Freunde von ihm auf gepackten Koffern in Deutschland sitzen. Und die Dichterin Nelly Sachs ist eine deutsche Dichterin, eine deutsche jüdische Dichterin, die sehr stark eben unter dieser Situation gelitten hat, Jüdin zu sein, und aus diesem Schmerz raus ihre ganze Literatur eigentlich entstanden ist.
Ein ungewöhnlicher Beitrag zur laufenden Diskussion über Nationalismus, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit und doch primär keine Diskussion selbst.
Es findet in dem Rahmen von Erinnern und Begegnen statt, dass diese Erinnerung an das, was geschehen ist, ein ganz wichtiger Prozess ist, um überhaupt in der heutigen aktuellen Situation da Meinung beziehen zu können. Also es wird eventuell eine Diskussion hinterher stattfinden oder was man machen kann, aber das ist unser eigener Impuls gewesen.
Eine avantgardistische Geburtstagsfeier mit Birgit Speck und Bernhard Göring, beide abwechselnd rezitierend bzw. am Klavier aus dem Gedichtband von Nelly Sachs Zyklus Grabschriften in die Luft geschrieben und 2 Briefwechsel heute Abend 20 Uhr in der Ogenstraße 15 im Erzbischöflichen Seelsorgeamt. Zum Abschluss jetzt noch ein Gedicht von Nelly Sachs.
Der Ruhelose, K.F. Alle Landstraßen wurden enger und enger. Wer war dein Bedränger? Du kamst nie zum Ziel, wie im Ziehharmonikaspiel wurdest du wieder auseinandergerissen. Denn auch im Auge ist kein Wissen. In die blaue Ferne gehen die Berge und Sterne und Apfelbaumalleen. Windmühlen schlagen wie Stundenuhren. Die Zeit, wie sie verlöscht die Spuren.
Weitere Veranstaltungshinweise. Was kulinarisch ist, die Volksküche heute Abend Habsburger Straße 9 im Hinterhaus um 20 Uhr. Neben Nahrung und Nachtisch gibt es sogar ein Video, ungefähr ab 8:45. Der Video Stahl, deine Zukunft. Er wurde im Frühjahr im Stahlwerk Henningsdorf gedreht. Dieses Stahlwerk war über 2 Wochen von den Malochen Malocherin besetzt. Wie gesagt, der Video Stahl, deine Zukunft und Volksküche ab 20 Uhr Habsburger Fabrik Hinterhaus.
Was zum Diskutieren und eher für Frauen, Heilung und Politik. Wir wollen mit vielen Frauen aus unterschiedlichen Spektren diskutieren, inwieweit Heilungsarbeit in einer unheilen Gesellschaft überhaupt möglich ist. Steigen Frauen gestärkt durch feministische Therapie die Karriereleiter besser hinauf? Oder wozu wollen wir Frauen in unserer Heilungsarbeit befähigen? Heute Abend eine Diskussion, Einstiegsreferat von Nena Helfericht zum Thema Bauchtanz. für mich die beste Frauenbewegung? Fragezeichen. Also heute Abend, Dienstag, 10. Dezember, 20 Uhr, Ort Radikaldemokratisches Zentrum in der Egonstraße 54 in Freiburg.